und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Herz und Fuß. Unser heutiges Thema lautet Lernen, also genauer gesagt KI-Lernen. Klingt simpel, ist es nicht, im Gegenteil. Und das hat viele Gründe. KI hat uns eingeholt, überholt, mitgenommen. KI ist nicht gleich KI. Die Technologie verändert sich rasend schnell. Das, was heute gut ist, ist morgen schon wieder weg, veraltet oder wo auch immer. Es gibt verschiedene KI-Arten und es gibt zudem unzählige Anwendungstools und Bereiche, den Überblick zu behalten. Das fällt mir schwer, das weißt du. Ich glaube, dir gelingt das viel besser und ich hoffe, du bist wieder vorbereitet.
Ich bin maximal vorbereitet, René, vielen Dank, weil ich habe mich maximal auch gefreut auf die Folge mit einem wahrhaftigen Guru. Er wird die Bezeichnung nicht mögen, aber das ist mir egal an der Stelle. Weil wir haben es schon ganz bewusst auch KI-Lernen genannt, diese Episode. Wir, denke ich, hätten alle Bedarf an Mathe-Lernen, Lyrik-Lernen, Tanzen-Lernen. Ja.
Deutsch.
Etwas für mich. Deutsch, ja. Aber gerade das Thema KI ist ja omnipräsent. Und das wird auch eine kleine Challenge, glaube ich, in den nächsten paar Minuten, dass wir trotzdem ja bei der Anwendung bleiben, nicht zu generell werden. Und da haben wir wirklich einen absoluten Fachmann da. Wir sprechen ja über den absoluten Boom. Also ich habe mal ein paar Statistiken mitgebracht. Und Statistiken von gestern sind heute schon wieder alt, aber trotzdem. So grundsätzlich der Anteil an Unternehmen, die künstliche Intelligenz im weiteren Sinne oder Machine Learning einsetzen, verdoppelt von fast 14 auf fast 27%. Weiteres Drittel plant den Einsatz von KI und die anderen, glaube ich, gibt es irgendwie nächstes Jahr nicht mehr. Und es ist halt scheiß viel Geld in diesem Bereich unterwegs. Also der Taylor Swift der künstlichen Intelligenz, Sam Altman, sammelt ja aktuell mit dem Ziel 7 Billionen Dollar. Jetzt mal so als Verhältnismäßigkeit. Der gesamte Haushalt der USA lag im letzten Jahr bei 1,6 Billionen Dollar. Der sammelt 7 Billionen für Chipfabriken, um mit diesen ganzen immensen Rechenanforderungen umgehen zu lernen. Und die Welt sagt jetzt nicht, hey, was für ein Spinner, sondern feiert den. Also da ist unfassbar viel Geld, aber ich glaube auch ganz viel Unsicherheit und Angst im Spiel. Und ich glaube, wir werden beides heute ein Stück weit besprechen. Da freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch und wir kommen gleich zu unserem Gast. Aber ich will vorher noch sagen, wir hinken wie im Fußball im Moment auch bei der KI wieder in Deutschland ein bisschen hinterher, Philipp.
Ja, okay.
Wir haben, glaube ich, noch nicht verstanden, was das für uns bedeutet. Und wir versuchen wieder Gesetze hinzubekommen, die wahrscheinlich schon übernächste Woche zu spät sind. Und deswegen haben wir heute einen fantastischen Gast. Du wirst ihn gleich vorstellen, aber er hat eigentlich die gleiche Intention wie du. Er ist überzeugt, dass Lernen hilft, dass Lernen der Schlüssel ist. Die Antwort wird er uns heute mitbringen und du stellst ihn jetzt kurz vor.
Sehr, sehr gern. Und ja, ein Bruder im Geiste, nicht nur von der Ausbildung her. Unbedingt. Wahrscheinlich der erste, zum einen der erste Psychologe, den wir hier haben. Und zum anderen die erste Person, die einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Ich habe das mehrfach versucht. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Also es ist super tough. Umso schöner, dass er jetzt da ist. Also der erste mit Wikipedia-Beitrag. Da soll es aber jetzt überhaupt nicht so wirklich drum gehen. Zum einen erstmal, er heißt Ramin. Der Nachname. Ich habe mir, lieber Ramin, deine YouTube-Videos immer wieder angeschaut und du stellst dich am Anfang vor. Und immer geschaut, okay, wie genau spricht er jetzt seinen eigenen Nachnamen aus? Ich probiere es jetzt mal. Asadullahi.
Mäßig.
Okay, er schüttelt den Kopf. Ich entschuldige mich. Er ist deutscher Computerlinguist, er ist ein klinischer Psychologe, aber auch Unternehmer und Erfinder. Wir haben nicht die Zeit, alle Patente durchzugehen, vielleicht eins. Aber lieber Ramin, sag erstmal, wie spricht man es richtig aus und gib doch mal den ganz kurzen Abriss, wer du bist.
Ich bin also Ramin Asadullahi. Asad ist der Löwe, Allah ist Gott, Löwe Gottes. So einfach. Dann kann man sich's auch merken und aussprechen.
Und jetzt, wenn man dich so sieht, weiß ich auch warum. Sehr treffender Name.
Ja, wegen der Frisur. Ich weiß schon. Genau. Geboren in Teheran, hast du gesagt. Nach Deutschland gekommen, Iran-Irak-Krieg. Deutsche Ausbildung am Tigernsee im Gymnasium gewesen. Mhm. Also nicht weit weg von dir. Einer der ersten Leute, die Computerlinguistik studiert haben in Stuttgart damals. Es gab nur Stuttgart und Saarbrücken, dann gemerkt, dass Computerlinguistik, damals war das alles noch regelbasiert und so weiter, dass das noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mit 12 meinen ersten Chatbot geschrieben und dachte, okay, das ist mein Leben. Ich will irgendwie dem Rechner Sprache beibringen und hatte das Glück, dass es dieses Studium quasi gab zu dem Zeitpunkt, wo ich Abitur gemacht habe. Deswegen war ich auch einer der ersten Leute, die das studieren durften und habe dann aber festgestellt, das ist alles noch zu mechanisch, zu regelbasiert und so weiter und habe vorgeschlagen, wollen wir nicht Cognitive Neuroscience als Nebenfach machen in Stuttgart. Ging nicht, weil die ja nicht naturwissenschaftlich sind, beziehungsweise nicht geisteswissenschaftlich. Und dann sind wir nach Tübingen gegangen, haben da Neuroscience quasi etabliert als Nebenfach für die Stuttgarter. Führte dazu, dass ich dann nach London gegangen bin und später nach Cambridge und dort eben Hirnforschung gemacht habe und ganz zur Hirnforschung gewechselt bin, zum rausfinden, wie das Gehirn Sprache verarbeitet. Mhm. Währenddessen habe ich dann gemerkt, irgendwie will ich nicht nur Papers schreiben, sondern ich will irgendwas machen, was mehr Effekt hat auf die Menschheit. Habe währenddessen die Firma gegründet, wollte eigentlich XB steht für External Brain, ein kleines Gerät erfinden, das auf dem Tisch steht, das ich mit einem magischen Wort aufwecken kann und das alles aufzeichnet, was ich sage, sodass ich dann mit dem External Brain widersprechen kann und das Wissen wieder rausholen kann. Jetzt kannst du es kaufen für 40 Euro und das heißt Amazon Alexa Echo. Damals hat mir keiner Geld gegeben dafür, weil die gesagt haben, ja, du willst mit dem Computer sprechen, klar, 1999. Trotzdem habe ich dann quasi ein bisschen Statistik gelernt über Sprache und das führte dazu, dass ich die Texteingabe erfunden habe, die wir an Nokia verkauft haben, die quasi auf deinem Telefon auch heute noch das nächste Wort vorhersagt, ähnlich wie ChatGPT. Du hast ein bisschen Wörter und das System träumt quasi deinen Text weiter. Und
das ist dieses
T9? T9 haben wir abgelöst bei Nokia, ganz genau. T9 konnte aus Ziffern quasi Wörter machen und ich habe aus den letzten Wörtern die nächsten Wörter gemacht. So, und das ist im Prinzip.
Das heißt, du bist auf einmal, dass das Wort dann nicht das ist, was ich eigentlich wollte.
Absolut. Jetzt sitze ich vor dir. Ja, die flache Hand erwartet mich.
Wo man dann unten nochmal schreibt, jetzt kann man es bearbeiten, aber damals muss man nochmal schreiben und sich entschuldigen für das, was oben falsch gelaufen ist.
So ungefähr. Also mit meinem System konntest du auf deine E-Mails auch trainieren und so weiter. Das heißt, das hat sofort deinen Duktus auch gelernt.
Und wann war das? In welcher Jahreszeit, Jahreszahl? Kannst du dich daran erinnern?
In welchem Jahrhundert? Das war 2011, haben wir das dann an Nokia verkauft. War in 100 Millionen Telefonen in 72 Sprachen und 14 meiner Patente haben quasi diese Technologie abgedeckt. Mhm. Genau. Da war ich aber noch ein bisschen zu jung fürs Golfspielen. Ich spiele eigentlich immer noch kein Golf, sondern hatte ja die Gedanken, dass ich endlich genügend Geld habe, noch mehr lustige Sachen zu machen. Und wir haben eben ein wissensverarbeitendes System gebaut. Und daraus ist eigentlich die Technologie entstanden, die jetzt meine Firma macht, nämlich Dokumente zu verarbeiten. Mhm. Genau.
Also da sprechen wir jetzt auch gleich nochmal drüber, vielleicht mal einen Schritt zurück. Jetzt gerade für die, die jetzt nicht so aus dem Fachbereich kommen, jetzt Computerlinguistik, was ist das genau?
Computerlinguistik ist eigentlich alles, was du mit Wörtern und dem Computer machst. Das heißt, früher waren das ja ganz verschiedene Disziplinen wie Machine Translation, also ich übersetze mit dem Computer von Französisch auf Deutsch. Mhm. Suchmaschinen, also ich finde in Texten Wörter oder ähnliche Konzepte, die dem Suchsystem entsprechen. Dialogsysteme, ich spreche mit einem Auto. Alle diese Sachen, dafür gab es einen Studiengang, weil natürlich die Technik dahinter sozusagen sehr ähnlich ist und wiederverwendet werden kann. Heute nennt man es NLP, Natural Language Processing. Computerlinguistik war noch ein bisschen weniger statistisch sozusagen.
Jetzt habe ich eine Frage, Ramin, dieses Thema Patente. Ja? Mhm. Man neigt ja manchmal dazu, wenn man irgendwo was erfindet, vielleicht auch nachts und sagt, dann das muss ich anmelden als Patent. Ja. Du hast es ja mehrfach gemacht, also alleine 14 hast du da ja in dem Kontext wahrscheinlich beantragt und dann auch weitergeführt. Wie kommt man dazu, das als Patent zu sehen und dann auch das anzumelden, welche Gedanken sind dir da gekommen?
Naja, am Ende, also zu dem Zeitpunkt, wo ich noch patentiert habe, ich habe jetzt aufgehört zu patentieren, weil einfach die Geschwindigkeit, mit der du etwas, was du erfunden hast, schützen kannst, relativ zu der Halbwertszeit von dem Ding, was du schützen willst, die steht in keiner sinnvollen Relation mehr, nach meinem Empfinden. Das heißt, die Innovation ist schneller als das, wie du es schützt. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt kam da gerade Apple auf den Markt. Es gab Motorola und Nokia und die haben sich eigentlich alle mit Patentstreits quasi geprügelt. Und es war also hip, den Gegner zu verklagen mit, dieses Patent hier wird verletzt. Wir kennen das alle von dem Apple-Patent, wo Slide to Unlock, ja, oder Pinch to Zoom. Das hat sich alles Apple patentieren lassen und hat aber ganz viele Patente von Nokia missachtet. Das heißt, die Währung damals für Innovationen waren Patente. Und deswegen habe ich meine ganze Technologie auch mehrfach und aus verschiedenen Richtungen geschützt, sodass du auch verschiedene Angriffspunkte sozusagen auf die Technologie nicht benutzen konntest.
Nimm mich nochmal mit, wenn mich interessiert, dass du hast dann was erfunden, kreiert und dann siehst du was du patentieren möchtest. Und dann gehst du irgendwo hin und sagst, ich würde gerne
das schützen lassen.
Das ist ja keine Idee, sondern du willst das schützen lassen.
Genau,
dann musst du
genau.
das erklären, was es ist. Ist es eine... Ist es ein Code oder ist es eine...
Genau. Also in Europa kannst du eigentlich nur technische Einrichtungen schützen lassen. Mhm. Das heißt, Software zu schützen war sehr, sehr schwierig. Dadurch, dass das auf dem Telefon lief, haben wir natürlich argumentiert, es gibt einen Screen, es gibt eine Tastatur, es gibt einen Touchsensor und so weiter. Und durch den Touchsensor gibt es Bereiche auf dem Screen, die eine Tastatur darstellen. Und wenn du die berührst, dann gibt es ein elektrisches Signal, das einen Buchstaben darstellt und so weiter. Also wir haben quasi die Software herauskristallisiert aus der Hardware, um diesen Algorithmus darzustellen. Und dann willst du das aber so machen, dass es ein bisschen größer ist als das, was du selber programmiert hast, sodass jemand, der es in der Nähe programmiert, quasi sozusagen unter dein Patent fällt. Also du musst es immer abstrakter formulieren als das, was du konkret auch tatsächlich baust.
Hättest du nochmal so eine Zahl? Wie viele Patente hast du angemeldet?
21.
21.
Also Familien. Ich habe 21 Familien. Eine Familie heißt, dass du eine Innovation schützt in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Amerika, Europa, China. Ich habe auch ein chinesisches Patent für Graph-Datenbanken.
Jetzt könnte man eine ganze Folge über das Erfinder-Dasein auch nochmal haben. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann doch mal wieder, Ramin. Mhm. Die Folge heißt ja KI lernen.
Ja.
Und ich bin ja hier so der Typ für Definitionen. Ich habe jetzt mal eine genommen vom Europäischen Parlament tatsächlich. Vor kurzem ja mit dem AI Act auch. Ich finde es ganz spannend. KI ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen, Kreativität etc. zu imitieren. Das ist die einzige Definition, die ich da jetzt vortragen werde. Jetzt mal noch ein paar Ebenen drunter. Wie würdest du denn meiner Mama erklären, was KI ist oder wie du KI verstehst?
Deiner Mama?
Ja. Hochintelligent, aber keine Technikerin.
Okay, hallo Mama. Also ich finde diese Definition schwierig, weil du die Definition verlagerst auf ein anderes Feld. Also wenn ich dann sage, die kann logisch denken oder Emotionen haben, was ist denn das jetzt? Oder Bewusstsein, ja? Was ist denn jetzt Bewusstsein? Das heißt, das finde ich schwierig. Was ich eigentlich gerne sage, ist, dass künstliche Intelligenz neue Probleme lösen kann, idealerweise. Das heißt, etwas, wo du eine Problemsituation hast und ein Problem löst mit einer Lösung, die es vorher vielleicht in der Form nicht gab, dann bist du intelligent. Wenn du natürlich nur die Lösung abspulst sozusagen, dann bist du nicht intelligent. Aber wenn du zum Beispiel aus verschiedenen Problemen, wo du verschiedene Lösungen hattest, Stücke von diesen Lösungen neu kombinieren musst, damit du dann dieses neue Problem, das du noch nie gesehen hast, lösen kannst, das würde ich als intelligent bezeichnen. Das ist auch technisch nützlich. Ja, wir brauchen ja nicht über Emotionen diskutieren. Das ist irgendwie schwierig in dem Kontext.
Können wir ein anderes Mal machen, ja?
Genau.
Jetzt halte ich mich ja so an unsere ehemalige Bundeskanzlerin und sage, das Internet, das wird sich nicht durchsetzen und KI, das geht weg. Also ich bin ja so, ich habe immer gedacht, KI geht weg, das ist kurz da und geht weg. Jetzt haben wir festgestellt, dass das ein gigantischer Fortschritt ist im Moment und dass das schon, wenn man dieses Wort nimmt, ein Game Changer sein wird. Wie tief greift die KI in unsere Gesellschaft aktuell ein? Was siehst du da schon? Was sind da deine Gedanken dazu?
Also, was man beobachtet, sind verschiedene Bereiche. Ich glaube, drei große Bereiche werden sich ändern. Das eine ist Healthcare. Wir haben wahnsinnig viel Wissen über Gesundheit, Moleküle, wie bestimmte Signalwege in Zellen funktionieren, Wirkstoffe und so weiter. So viel Wissen, dass wir keine Chance haben, das auch wieder zu konsumieren. Das heißt, die Menschheit hat eine Asymmetrie zwischen dem Wissen, das sie produziert, gerade in Gesundheit, und dem, was sie konsumieren kann, um Ideen zu generieren. Und deswegen hast du wahnsinnig ineffiziente Prozesse, zum Beispiel in Pharma. Ein neues Medikament zu entwickeln, kostet im Moment 8 Milliarden Euro. Mhm. So. Das heißt, es wird ganz viele Krankheiten oder Nebenkrankheiten geben, in die du nicht investierst, weil einfach zu wenig Leute diese Krankheiten haben. Das rentiert sich nicht. Genau, so. Wenn ich eine Technologie habe, die dieses Wissen ganz anders nochmal zusammenkomprimieren kann, interaktiv macht, Hypothesen generiert oder bestätigt, ja, dann werde ich wahnsinnige Gewinne in Health haben. Das heißt, die Leute werden deutlich älter innerhalb der nächsten 100 Jahre. Das heißt, wir haben wesentlich veränderte Gesellschaftssysteme im Sinne von, wie finanzieren wir Rente und so weiter. Wir haben ein ganz anderes Thema Richtung Umwelt, Nachhaltigkeit, weil wir einfach dann deutlich mehr werden. Die Erde zu schützen ist dann kein Hippie-Thema mehr, sondern es muss sein, schlicht und ergreifend, muss jetzt schon sein. Ja. Sorry für das Wort Hippie. Und das heißt, das hat eine ganze Kette in die Richtung, Richtung Health. Das zweite Thema ist, es wird natürlich Arbeit verändern. Das heißt, die trivialen Arbeiten, Pareto-Prinzip, werden immer mehr übernommen werden. Der normale Mittelstandssachbearbeiter wird zu großen Teilen sicherlich ersetzt. Nicht zwingend ersetzt, sondern er wird die schwierigeren Sachen machen. Das heißt, seine Bildung muss spezifischer werden. Wenn die Bildung spezifischer wird, kannst du nicht eine beliebig lange Bildungsstrecke aufbauen bei den Leuten. Die können nicht bis sie 30 sind studieren, sondern das Bildungssystem muss sich dann verändern, indem es sich in der Zeit komprimiert. So. Mhm. Also das heißt, das Bildungssystem muss schneller spezifisch werden. Wollen wir das? Weiß ich nicht, aber es wird einen gewissen Zwang geben. So, damit haben wir also Gesundheit, Bildung und Arbeit, die sich alle drei verändern. Wenn wir mehr werden, haben wir auch ganz andere Probleme, die wir lösen werden. Und wir werden vermutlich gleich drüber sprechen. KI muss uns vermutlich auch Probleme lösen, helfen, die wir heute noch gar nicht lösen können, weil unsere Lösungssysteme in der Gesellschaft dazu nicht in der Lage sind.
Jetzt fasse ich das nochmal zusammen. Also du hast gesagt, Health wird sich verändern.
Healthcare, ja.
Arbeit und Bildung.
Ja.
Jetzt stelle ich mir so die Frage, gerade zum Thema Arbeit, glaube ich, oder kriege ich mit, dass ich ja viele, viele Menschen, du hast gerade die Sachbearbeiter angesprochen, Sachbearbeitende, die machen sich ja Gedanken auch, was passiert dann mit einem. Ja, und ich sag mal so, dieses ganze Thema Selbstwert ist dann immer so in so einer Reaktion. Hast du vielleicht für gerade die Personen, die da großen Respekt haben vor dem, was kommt, was, wie sie damit proaktiv umgehen können, wie sie eher in die ins Agieren kommen, als sag mal, zu schimpfen oder zu reagieren?
Das Schimpfen wird halt nichts nutzen. Das ist das Problem. Ich sehe verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, wir verdienen alle eigentlich mehr, als wir brauchen. Das klingt jetzt blöd. Nein, alle natürlich nicht, sondern viele, die Mittelschicht. Mhm. Das heißt, ich sehe ganz viele Leute, die freiwillig sagen, ich hätte gerne 4 Tage Woche, weil am 5. will ich Gitarre lernen oder ich will vorlesen im Kindergarten oder was auch immer. Das heißt, wir brauchen vielleicht in zumindest gewissen Gesellschaftsschichten nicht mehr die 5-Tage-Woche oder 6-Tage-Woche oder was auch immer. Busfahrer ist was anderes, ja. Aber viele Leute, die eben am Schreibtisch sitzen, müssen vielleicht nicht mehr die ganze Zeit arbeiten. Das ist Nummer 1. Nummer 2, natürlich musst du darüber nachdenken, was dein Wert auf dem Arbeitsmarkt ist. Und natürlich verändert der sich. Das heißt, du musst lernbereiter sein. Du wirst keine Chance haben, das, was du heute arbeitest, in 10 Jahren zu machen. Ähnlich wie ich letztens gesagt habe, der Job, den mein 14-Jähriger haben wird, wenn er fertig ist mit dem Studium, den gibt's noch gar nicht. Da bin ich absolut der Meinung. Das heißt, alle Jobs werden sich verändern und daraus folgt auch, die Qualifikation muss sich die ganze Zeit verändern. Mhm. Lifelong Learning erzählen wir schon seit den 90ern. Jetzt ist es Pflicht. Das ist kein Wahlfach mehr.
Philipp, hier war's.
Mir geht das Herz auf.
Philipp, hier war's.
Geil.
Ja.
Jetzt machen wir es hier auf.
Hier ist deine Folge.
Ja.
Ich bin jetzt, ich würde mich jetzt zurücknehmen.
Ja. Aber dann drift dich ab ins Fanboy-Dasein.
Ja, ja, lass es nicht zu.
Das will ich auch. Nein.
Lass weil
ich bin begeistert.
Ja.
Also meine eine Struktur, den Trias, wunderbar, immer schön 3 Punkte. Aber allein jetzt schon mir nochmal eine neue Perspektive eröffnet. Bisschen Angst habe ich schon noch. Gerade auch für die Menschen, die verändert werden und nicht selber verändern. Hast du irgendwie sowas wie eine Timeline im Kopf? Wann diese Damoklesschwerter runterrauschen? Sind wir schon drin? Kommt es nächstes Jahr? Was denkst du?
PricewaterhouseCoopers hat gerade am Anfang des Jahres eine Studie rausgebracht, nachdem 5% der Leute in Unternehmen abgebaut werden und 5% der Leute in Unternehmen aufgebaut werden. Und zwar haben das 70% aller CEOs gesagt, die sie befragt haben. Das ist eine yearly Befragung unter CEOs. Das heißt, es gibt einen Change in jedem Unternehmen. So. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Leuten, die die Fähigkeit haben, schnell genug zu adaptieren und Leuten, die nicht die Fähigkeit haben, schnell genug zu adaptieren. Und da braucht man nicht auspacken von wegen, hättest halt was Gescheites gelernt. Ja. Das ist, glaube ich, einfach nicht mehr richtig, weil das alte Argument, der Webstuhl ist gekommen und die Dampfmaschine ist gekommen und wir sind alle nicht arbeitslos geworden, sondern die Arbeit hat sich verändert. Ja, stimmt. Aber diese Innovation Changes waren so langsam, dass die Gesellschaft adaptieren konnte. Mhm. Es kann sein, dass wir jetzt in einen Innovationszyklus kommen, wo die Gesellschaft in der Geschwindigkeit nicht mehr adaptieren kann. Das sehen wir schon in der Gesetzgebung, wenn der Uber kommt oder der Airbnb und das Gesetz viel zu langsam ist relativ zu der Monetarisierung. So. Mhm. Und daraus folgt, ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass wir stärkere soziale Auffangsysteme haben, weil wenn ich eben einen 55-jährigen Busfahrer habe, der vielleicht ausgewechselt wird durch eine Maschine, dann habe ich möglicherweise, ich will nicht zu nahe treten, eben das Problem, dass ich den nicht so schnell umschulen kann auf irgendwas anderes. Und daraus folgt, ich brauche möglicherweise eine andere Finanzierung für Leute, die aufzufangen sind. Mhm. Darüber muss man nachdenken. Ich habe da keine Vorschläge oder sonst was. Aber dass wir weniger Sozialausgaben haben in Zukunft, das mag ich bezweifeln.
Gerade wenn die Menschen im Durchschnitt 150 werden, ja, wie du schon ja auch prognostiziert hast.
Aber du hast viele, viele gute Sachen gesagt, auch Richtung Lernen und Richtung Weiterbildung, nehme ich mal so mit. Jetzt bist du selber ja Unternehmer. Ist dieses Weiterbilden, dieses Lernen immer noch ein privates Thema von der einzelnen Person? Oder sind wir als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Unternehmen auch verantwortlich, Mitarbeitende in andere Positionen zu begleiten?
Ich habe schon mit der Frage ein Problem, weil ich eigentlich das Menschenbild habe, dass wir es schaffen sollten, dass Berufung und Beruf das Gleiche sind. Weil am Ende sollte jeder das arbeiten, worauf er richtig Lust hat. Wenn ich das arbeite, worauf ich richtig Lust habe, ist es schiedegal, ob ich eine Publikation am Samstag lese oder am Freitag. Ne? Sondern dann interessiert es mich einfach. Mich treibt dieses Thema. Darauf habe ich Lust. Das heißt, auch ein Bildungssystem muss in die Richtung gehen, den Kindern beizubringen, herauszufinden, worauf sie richtig Bock haben. Und dann brennt es von alleine. Jeder Mensch wird doch mit Neugier geboren. Keiner ist doch ein Langweiler eigentlich, sondern uns wird die Neugier aberzogen. Wenn ich die also aufrechterhalten kann, dann habe ich automatisch dafür gesorgt, dass die Leute Lust haben zu lernen.
Ich verstehe die Antwort, aber ich würde gerne noch mal die Frage vielleicht ein bisschen verifizieren. Ich bin viel in Unternehmen und merke, da wird jemand Neues gesucht.
Ja.
Weil jemand Neues, der kommt dann von draußen, der kann das dann.
Ja.
Ich stelle die These auf, dass im Unternehmen es wahrscheinlich eine ganze Menge gibt, die das vielleicht auch machen wollen, aber nicht die Chance haben, da hinzukommen, aber die vielleicht schon einen Culture Fit haben, die sind schon länger dabei, die leben das Unternehmen, aber die Position wird es nicht mehr geben vielleicht, weil sie einfach in einer Rolle sind, die irgendwann obsolet sein wird. Sind da nicht Unternehmen gefragt, sich an der Qualität ihres aktuellen Arbeitnehmenden zu begeistern und zu bereichern als
Bin ich total dabei. Also wir haben ja darüber diskutiert, sozusagen, wie ist dieser Austausch? Brauche ich neue Leute und schmeiße ich die alten weg? Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Grundsätzlich zu sagen, ich habe jetzt einen äußeren Ort, der die Innovation oder den Change anstößt, funktioniert aus zwei Sachen nicht, finde ich. Der erste ist die Introspektion. Also warum lerne ich, was ich ändern muss? Das tust du nicht von außen, das funktioniert schon mit Unternehmensberatern nicht. Und zweitens, wenn du das erfunden hast, was geändert werden soll, müssen es ja die Leute mittragen, die es betrifft. So, die Not Invented Here ist ja also schon ein bisschen verankert in den Leuten. Daraus folgt für mich, ich muss eigentlich den Change von innen machen. Ich muss den Leuten beibringen, zu artikulieren und dass sie es dürfen, zu sagen, hier ist ein Missstand. Oder ich muss 46 Mal am Tag dasselbe Ding machen. Können wir das bitte abstellen durch eine Maschine oder durch Software und so weiter? Weil es mich nervt, weil es mich spröde macht, weil es mich fehleranfällig macht, weil ich immer dasselbe mache. Mhm. Was wäre, wenn wir eine Maschine bauen, wo ich einen Mehrwert mache, weil ich die Sachen mache, die die Maschine nicht kann, und die Maschine nimmt mir mein Zeugs ab? So, wenn ich das schaffe, dann habe ich ja zwei Sachen geschafft, nämlich erstens eine Fehlerkultur im Unternehmen, wo die Leute merken, das und das kann ich verbessern, weil es mich nervt. Ja, sie werden nicht ersetzt, sie werden Miterfinder, sie werden Leute, die die Effizienz erhöhen. Und das Zweite ist, und wenn du das dann einführst, sind das die Leute, die es mitdesignt haben, daraus folgt, die gehen natürlich auch den Change mit, logischerweise, weil das ein Problem ist, das sie selber gelöst haben wollen. Mhm. Und ich glaube, das wäre die richtige Mechanik. Die ist natürlich teurer, weil ich muss Culture Change machen, statt mir ein neues, buntes Gebäude im Werk 1 zu suchen.
Aber du musst auch, glaube ich, du musst dann aber auch für nicht nur auf dich schauen und irgendeine Legislaturperiode, die vielleicht in drei Jahren endet, sondern sagst, okay, ich habe 3 Jahre, dann muss ich das Unternehmen verkaufen, genau, und dann mache ich die nächste Stunde, sondern zu schauen, kann die anderen was davon? Kann ich den anderen was mitgeben? Und ich glaube, das ist auch manchmal das Gefühl, was ich oft habe, dass man natürlich sich selbst der Nächste ist, vielleicht auch irgendwo in der Führungsposition. Ja. Aber jetzt vielleicht auch nochmal zu deinem Unternehmen, XB. Erzähl uns doch mal, was du tust, was ihr tut. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in XB.
In meine Welt.
In deine Welt.
Meine Welt funktioniert so, dass mein Unternehmen sich damit beschäftigt, Wissensarbeiter schneller zu machen, nicht zu ersetzen, wohlgemerkt, weil wir merken, dass es ganz viel Sachbearbeitende gibt, die auf dokumentenintensive Prozesse gucken. Also du liest irgendwas, du hast irgendeine Ausbildung, um was zu entscheiden, und dann schreibst du irgendwas. Und alleine, wie die Dokumente in das Unternehmen reinkommen, wie sie an diesen Sachbearbeiter drankommen, was der da lesen muss, was er ausfüllen muss oder auch was er entscheiden muss, das sind alles Sachen, die wahnsinnig fehlerträchtig sind und die auch kostenintensiv sind. Also in großen Versicherungen gibt es alleine Leute, die nichts anderes machen als Post aufmachen, auf einen Stapel legen. Dann gibt es den nächsten Menschen, der sie in den Scanner bringt, und der guckt sie sich an und sagt, das ist jetzt eine Rechnung oder ein Antrag oder ein Dingsbums, und dann macht er da einen Stempel dran. Und dann gibt es den nächsten, der dann quasi diese Daten abtippt in irgendeine Datenbank, und dann kommt der Sachbearbeiter, der tatsächlich irgendwas entscheidet. Das heißt, ich habe 4 verschiedene Menschen, die quasi Dokumente verarbeiten mit, sagen wir mal, nicht menschenwürdigen intellektuellen Aufgaben. Ja? Und diese Sachen können wir im Prinzip ersetzen, indem wir papierlastige oder dokumentenlastige Prozesse quasi vereinfachen, weil wir eine Maschine gebaut haben, mit der ich sozusagen definieren kann, zusammen mit dem Kunden, zusammen mit dem Fachbereich, zusammen mit dem Sachbearbeiter, was musst du hier eigentlich verstehen, worauf achtest du in dem Dokument und so weiter, welche Fehler können da passieren, ist das ein Hund oder eine Katze und so weiter. Und das können wir im Prinzip formalisieren und in eine Maschine gießen, sodass diese Sachen automatisiert werden. Und das heißt, wir können massiv im Prinzip diese Verarbeitung von Dokumenten bis zu einer Entscheidungsfindung, die durchaus durch den Menschen passieren kann, das können wir automatisieren.
Und jetzt so, ja, ein Stück weit nehme ich dich jetzt beim Wort, Ramin, so practice what you preach, Menschen zu finden, die für das brennen, was sie tun, also Beruf und Berufung. Es ist eine offensichtlich sehr erfolgreiche Firma. Du hast ja auch einige Menschen, die da für dich arbeiten, gerade so allein im Bereich der Softwareentwicklung. Wie findest du denn da die Menschen, die wirklich für das Thema brennen, und hältst sie dann auch? Gerade eben in dem Kontext, dass ich jetzt weiß, ja, remote first oder sehr remote. Wie machst du das?
Gibt es verschiedene Antworten tatsächlich. Das eine ist, wir sind klein und gemein. Das heißt, Leute kommen zu uns nicht, weil wir die besten Gehälter zahlen. Das tut halt der Google und der Amazon und der Microsoft und der SAP. Sondern die Leute kommen zu uns, weil sie wissen, dass wir so klein sind, dass ihr Arbeitsbeitrag sichtbar wird. Jeder, der bei mir irgendwas baut, kann im 2-Wochen-Rhythmus zeigen, dass das Produkt an dieser Stelle, wo er gewirkt hat, besser geworden ist. Das machen wir auch. Achievement-Meetings machen wir alle 2 Wochen. Jeder führt vor, oder wenn irgendwas fertig ist, was er jetzt gerade gemacht hat. Und wir haben auch einen Pattern. Vorher war es so, das war relativ schlecht. Jetzt haben wir es so gemacht. das ist 17% besser, ich zeige es euch mal.
Ja? Also Selbstwirksamkeit.
Genau, das, was ich mache, hat irgendeine Wirkung. Deswegen kommen die Leute zu mir. Mhm. Nummer eins. Nummer zwei, Work-Life-Balance. Wann arbeitest du? Du kannst halt auch zum Einkaufen gehen, du kannst zum Joggen gehen, du kannst whatever, kannst auch Wochenends arbeiten. Machen auch die Leute, weil sie Lust haben. Weil sie Lust haben, verdammt nochmal. Die haben Lust. Die wollen das einfach fertig haben und was liefern. Ja? Und dann sind sie halt auch einen Montag weg, weil sie halt am Wochenende Gas gegeben haben. Ist doch okay. So, das heißt, natürlich muss der Inhalt deiner Arbeit so organisierbar sein, dass du das auch machen kannst. Ein Akkordarbeiter kann es halt nicht. Schade für diese Leute. Wir sind eine Softwarefirma. Bei uns ist im Prinzip ein Code-Repository und jeder führt da rein. Das dritte Ding ist, wir haben auch durch Corona, also wir waren sowieso schon in Leipzig und in München. Das heißt, wir hatten diese ganze Videoinfrastruktur, Slack und so weiter, hatten wir vor Corona schon. Da gab es keinen Change bei uns. Wir mussten Leute abbauen währenddessen, weil wir nicht wussten, wie lange das Geld hält. Und wir mussten uns verschlanken. Als wir wieder aufgebaut haben, gab es eine komplett neue Situation. Warum? Weil, also erstens, die Leute, die ich abgebaut habe, hatten innerhalb von 6 Wochen einen neuen Job. Also meine Leute sind qualifiziert, klar, IT und so weiter. Aber das Zweite war, als wir wieder aufgebaut haben, waren wir plötzlich in einem nationalen oder globalen Markt, weil alle Leute haben abgebaut, alle Leute haben wieder aufgebaut und plötzlich hast du quasi Bewerbungsprozess gehabt, wo sich jeder irgendwo beworben hat und wir standen,
weltweit faktisch.
Genau, oder zumindest nationwide hatten wir quasi lauter Leute, die sich irgendwoher beworben haben, auch bei allen möglichen Unternehmen. Was super spannend ist und das führt dazu, dass wir regional viel diverser geworden sind. Ich habe jetzt 2 Leute in Barcelona sitzen, 2 in Portugal, irgendwie 3 in Hamburg, 3 in Frankfurt, weil es egal ist. Und dadurch, dass wir skalieren konnten, haben wir das eigentlich super hingekriegt. Und die Leute sind ja zufriedener, wenn sie wohnen bleiben können mit Kindergarten und die Frau arbeitet auch noch in der Stadt. Das heißt, eigentlich hat Corona bei uns was Positives bewirkt, weil wir besser passende Leute gefunden haben, die im Prinzip auch zufriedener sind.
Wie oft trefft ihr euch live? Oder überhaupt?
Wir machen es verschieden. Also was wir machen, sind 3-mal im Jahr machen wir ein Offsite, beziehungsweise wir treffen uns 3-mal im Jahr, 1-mal Onsite, 2-mal Offsite, wo alle Leute kommen. Wir sind 85 Leute, meistens schaffen es nicht alle, aber 60 schaffen es schon aufs Onsite. Das ist das eine. Das andere ist, die Gruppen machen ab und zu untereinander quasi lokale Offsites, wo sie sich treffen und miteinander schnacken. Das ist so, würde sagen, alle 6 Wochen oder sowas. Wir haben nicht nur Slack, sondern auch Donut, falls das jemand kennt. Donut vernetzt per Zufall Mitarbeiter für 1/2 Stunde am Tag, die miteinander quatschen können, sodass die Leute quasi nicht nur regional, genau, nicht nur mit ihrem Team quatschen, sondern eben auch mit irgendjemandem aus dem Unternehmen nur 1/2 Stunde, 1-mal die Woche. Und das führt dazu, dass die Leute sich quasi random kennenlernen, was ganz gut ist. Jeder neue Mitarbeiter wird eingeführt mit 10 Things You Didn't Know About Me und dann erzählt er halt, wo er gerne hinreist oder ob er einen Hund hat oder 2 Kinder oder Schach spielt und so weiter. Das heißt, wir sorgen schon dafür, dass die Leute sich untereinander kennen. Mhm.
Und da als letzte Frage zu dir und deiner Unternehmung, meinerseits zumindest, das Thema Lernen bei dir, bei euch, wie gestaltest du das so als Botschafter, als absolut begeisterter Lerninspirator?
Ach, der Inspirator. Also erstens, unser Feld ist sowieso so, dass man lernen muss. Wir können es uns gar nicht leisten, nicht zu lernen. Also sowohl IT als auch Machine Learning und so weiter. Ihr wisst es selber, alle Frameworks ändern sich alle 6 Sekunden. Du hast, und zwar UI, Backend, was weiß ich. Also es gibt überhaupt keine Chance zu sagen, das habe ich jetzt gelernt und es funktioniert. Da bleiben wir höchstens 3 Jahre. Ja, also nicht mal das. Das heißt, bei uns ist es im Prinzip durch den Job schon gegeben, dass die Leute die ganze Zeit ändern müssen. Wir haben verschiedene Gruppen auf Slack, die auch offen sind. Also zum Beispiel eine Machine Learning Gruppe, eine Competitors Gruppe und so weiter, wo wir uns regelmäßig quasi austauschen. Wir machen eben sowas wie Achievement Meetings, wo du nicht nur sagst, was haben wir geschafft oder was ist besser geworden, sondern da sind auch Fuck-Up-Stories dabei, wo wir erzählen, was ist schiefgelaufen und warum, was habe ich gelernt. Auch solche Sachen machen wir. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sozusagen Wissen zu verteilen. Wir haben eine Wissensmanagerin. Ich weiß nicht, ob das üblich ist bei 85 Leuten, die nichts anderes macht quasi, als dafür zu sorgen, dass das vorhandene Wissen konsumierbar ist und dass das auch in Häppchen kommt und dass das verteilt wird. Und wir machen einmal die Woche Knowledge Nuggets. Das heißt, von irgendeinem Tool, das alle benutzen. Wir benutzen zum Beispiel Miro oder Confluence oder GitLab und so weiter. Bringt sie immer ein Ding, was 10 Zeilen lang ist und irgendeinen neuen Trick zeigt, der halt für unsere Firma relevant ist.
Beeindruckend, oder?
Beeindruckend.
Also ich habe ganz viele,
freut mich.
Ich habe ganz viele Dinge mitgenommen. Das gab es schon mal so ein Tool wie Donut. Das hat schon mal ein Unternehmen gehabt. Die haben sich zum Mittagessen verabredet. So. Ich weiß aber nicht, das war schon ein paar Jahre her. Da wusstest du auch nicht. Du hast einfach drauf gesagt, ich möchte heute Mittagessen gehen. Und dann kam ein Mitarbeitender. Und mit dem warst du dann Mittagessen in dem Unternehmen. Du wusstest aber vorher nicht, wer sich trifft. Also auch dieses Thema auch mal vorne zu treiben. Finde ich total faszinierend, finde ich total spannend.
Bei uns heißt es Fika-Raffle. Fika, ja, so die schwedische Kaffeekultur und Raffle so eine Art Lotterie. Funktioniert überhaupt nicht. Die Leute sind nicht kommen. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Und
ich komme bei mir nicht. Ich finde es wirklich gut, weil es sind viele Dinge, die du umsetzt, die sind, glaube ich, in vielen Gedankengängen drin und viele denken drüber nach und setzen es aber vielleicht noch nicht um. Ich meine, du wirst auch gelernt haben, hast wahrscheinlich Dinge auch gemacht, die nicht umgesetzt worden sind und die haben vielleicht nicht so funktioniert. Das gehört ja auch manchmal so ein bisschen dazu. Ich finde es spannend, du hast Dinge angesprochen, wir haben eine Folge Fehlerkultur, also gerade so dieses Fuck-up-Thema, spricht man drüber, kann man auch Fehler zugestehen oder selber auch sagen. Aber ich habe noch eine Frage, Philipp. Ich glaube, jeder von uns beiden noch eine Frage. Wir sind schon relativ gut in der Zeit fortgeschritten. Ich bin sehr, sehr getrieben von Zahlen, von Sales, von Vertrieb. Ich komme auch aus einer Welt der, ich würde sagen, Kontrolle bis hin zu Micromanagement, bis hin zu, ich mach's lieber selber. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, die du auch gesagt hast, so bei dir kann man, ich sag mal mit so einem Wort, im Dorf die Nummer 1 sein, also in der Stadt die Nummer 3025. Wenn man bei dir arbeitet, ist man sichtbar, kann man mitmachen, ist man jemand, der was beeinflussen kann. Meine Frage nochmal zu verdeutlichen, wie führst du remote? Wie kontrollierst du? Kontrollierst du überhaupt? Für mich war es vielleicht nochmal ein abendfüllendes Programm. Im Moment, welche aus der alten Welt kommen, schwer vorstellbar, alles remote zu machen, alles über diese Tools zu tun, weil ich den Menschen im Raum spüren will, weil ich ihn sehen will, weil ich wissen will, wie die Emotionen sind, wenn wir gegenüber sitzen.
Hui, ein ganzer Strauß. Viele IT-Menschen haben sich ja gefreut, als Corona kam, weil sie dann die anderen nicht mehr treffen müssen. Ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, das hat schon was damit zu tun, was die Firma macht oder wie die Leute drauf sind. Ne? Also manche mögen sich treffen, manche nicht. Insofern würde ich das nicht sozusagen pauschalisieren, dass Remote First oder sowas nicht funktioniert. Ne? Führungsstil grundsätzlich versuchen wir sehr stark über Vision zu führen und nicht über Micromanagement. Ich habe manchmal, sagt man mir nach, auch den Hang. Wenn es nicht funktioniert, gehe ich ganz tief und ganz nah ran und dann spürst du leider auch meinen heißen Atem im Nacken. Ja, es tut mir auch leid, aber es passiert immer seltener. Das Wichtigste, also wir haben sehr viel dran gearbeitet, Mission, Vision, OKR und so weiter aufzubauen. Funktioniert auch dann, wenn du die OKR-Sessions so machst, dass die Leute zusammen das nächste Quartal planen in Gruppen und die sind dann aber auch Cross-Team, sodass du schon in der Planung dafür sorgst, dass Abhängigkeiten aufgedeckt werden und du nicht erstmal ein Vierteljahr arbeitest und sagst, ja scheiße, wir sind schon längst fertig, aber wir müssten eigentlich noch jetzt auf euch warten. Ja? Und das führt sehr stark zu einer Selbstkoordination in den Teams. Und das ist eigentlich das, was wir fördern wollen. Also ich habe meine Firma gegründet eigentlich mit dem ersten Satz, ich arbeite daran, mich überflüssig zu machen. Und das hat nichts mit Ruhestand zu tun, sondern mit einer Geisteshaltung.
Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt.
Philipp. Und den Satz habe ich schon oft gehört, aber ich glaube dir, glaube ich ihn sogar. Jetzt will ich nochmal den Rahmen so ein bisschen schließen. Wir haben ja die Folge betitelt KI lernen. Und da jetzt vielleicht mal ganz konkret zu werden, für Menschen, die jetzt auch nicht diesen umfassenden Hintergrund haben wie du und jetzt mal abseits von irgendwelchen netten Tools irgendwie schöne Bilder mit Midjourney zu machen, was würdest du denn jetzt Hörerinnen und Hörern da draußen raten, die sagen, hey, ich würde mich da gerne mal reinfuchsen, um auch das zu verstehen, um selber auch mündig zu werden oder zu bleiben. Hast du da so ein, zwei Tipps, wo du sagst, hey, schau dir das mal an, beginn da mal und idealerweise kommt da auch eine intrinsische Motivation, dich da immer weiter auch ins Rabbit Hole da weiter fortzubewegen. Gibt es da irgendwas, oder sagst du, hey, der erste Schritt ist wirklich mal, das jetzt mal für sich zu überdenken und selber mal auf die Suche zu gehen nach gutem Material?
Ich finde es ganz schwierig, weil wenn ich meinen eigenen Worten Glauben schenken soll, dass der Mitarbeiter die Quelle ist für die Probleme, die die Company lösen soll, sind diese Probleme so spezifisch, dass du nicht jetzt zu Microsoft gehst und sagst, dann logge ich mich ein und löse es mit diesem Tool. Mhm. Sondern der Trick muss sein, ein generelles Verständnis darüber zu gewinnen, was KI kann und was nicht. Mhm. Weil was wir eben ganz oft mit unseren Kunden merken, ist, entweder sie wird heillos unterschätzt oder heillos überschätzt. Und das richtige Gefühl zu bekommen, was kannst du damit wirklich machen und wie viel ROI kannst du generieren oder wie viele Fehler macht die KI, weil die macht nämlich auch Fehler, aber der Mensch macht auch Fehler. So, und was du eigentlich in der Automatisierung erreichen willst, ist, dass der Automat so viele Fehler macht wie der Mensch, aber schneller, sozusagen. So. Und das heißt, es geht immer darum, ein Gefühl zu bekommen, was kann die Maschine. Deswegen ist ChatGPT, so blöd ich es auch finde, gar keine schlechte Methode, weil dann merkt man, wann erzählt die Maschine eigentlich Quatsch. Mhm. Und du musst sie challengen mit einem Thema, das du selber kennst und nicht eins, das du nicht kennst, wo du sagst, naja, das klingt ja alles plausibel, was er schreibt, sondern du musst dich super auskennen und dann Fragen stellen. Ja, der Fußballspieler sollte einfach 100 Fußballfragen stellen und dann spüren, wie gut das geht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, es gibt schon so Tools, die ich ganz interessant finde, wo es zum Beispiel darum geht, hey Jan, machst ein Foto von dir selber, dann gibt es eine Software, du gibst dem einen Text oder sagst irgendwas und der synthetisiert dich selber, aber auf Französisch, obwohl du gar kein Französisch kannst. Der hat es übersetzt, der macht deine Stimme nach und dein Gesicht und du quatschst jetzt plötzlich auf Französisch. Das ist was, was mal kurz die Augen öffnet, so von wegen, wo kann es hingehen. Ist jetzt nicht nützlich, außer man macht halt Online-Marketing oder was weiß ich. Das ist so ein Ding, was vielleicht auch ganz nett ist im Unternehmenskontext, sind Softwares, die Online-Meetings aufzeichnen und zusammenfassen und To-Dos rausziehen, wenn man sich traut. Weil eins der Sachen ist auch klar, alle diese Tools nehmen euch auf. Alle diese Tools nehmen das Wissen von euch auf. Brauchst mir nicht erzählen, dass die ganzen Online-Tools nicht das Wissen auch irgendwie benutzen. Entweder um selber besser zu werden oder noch schlimmere Sachen. So, ich will da nur den Finger heben. Ich sage nicht, dass die ganze Welt böse ist, aber man sollte auch die Vorsicht durchaus walten lassen.
Lieber Ramin, wow, wir sind schon fast zum Ende gekommen. Ich habe wieder viel mitgenommen, Philipp. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Eine persönliche Frage habe ich noch, weg von KI. Was hast du zuletzt Neues gelernt, abseits der digitalen Welt?
Ein Buch, das mich gerade sehr fasziniert, ist von einem Schweden, das auf Deutsch heißt Alles Idioten. Und dieses Buch teilt Menschen grob auf in vier Felder oder vier Farben. Es gibt zwei Achsen, sachorientiert, personenorientiert, aktiv und passiv. Und dann gibt es eben vier Farben. Der rote ist aktiv und sachorientiert, hat also wenig soziale Kompetenz. Der gelbe ist personenorientiert und aktiv, also redet ganz viel, ja, und kann sich nicht unter Kontrolle haben. Der blaue ist super faktenorientiert, muss immer Sicherheit haben und so weiter. Und der grüne ist eigentlich der normale, der passiv ist und personenorientiert, so. Und das Buch liest du und dann fallen dir in deiner Umgebung lauter Leute ein, die genauso sind. Und dann sagt er dir, und übrigens verhalten die sich normalerweise so. Und wenn du ein Problem hast, dann kannst du für diesen Farbtypus so vorgehen, für jenen so vorgehen und so weiter. Und es ist verblüffend, wie viel Reibung dieses Buch aus der täglichen Interaktion mit Menschen rausbringt. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Ich finde es wunderbar, weil die Farbenlehre, die kenne ich, die nutzen wir auch bei Kunden, auch bei Ansprechpartnern. Wir haben es nochmal gemacht, ne, Philipp? Welche Farbe sind wir?
Ja. Ich habe meine Farbe verändert.
Ja, ich nicht. Meine Farbe ist gleich geblieben.
Gelb.
Nein. Ein bisschen gelb. Ein bisschen gelb. Sehr viel rot. Aber wir kommen zum Ende. Philipp.
Ja, genau. Aber bevor wir da jetzt über die auch methodischen Grenzen von solchen Büchern sprechen, tatsächlich eine Abschlussfrage, weil wir dich jetzt auch als Person gar nicht so wirklich kennenlernen durften und bitte nur so viel du auch sagen magst. Aber ich würde gerne wissen, auf was du dich als nächstes freust im privaten Kontext.
Im privaten Kontext, auf als nächstes, ich freue mich eigentlich jeden Tag. Worüber ich mich wirklich wahnsinnig freue, sind meine zwei Jungs, 12 und 14. Wenn du siehst, wie die Welt sich erschließt für diese Menschen, wie die hier in München aufwachsen, wie die immer mehr kennenlernen, sich für Sachen faszinieren, wie die, wenn sie was sehen, recherchieren wollen. Mein 14-Jähriger guckt lauter Autovideos und zwar nicht nur Rennen, sondern wie die aufgebaut sind, aus was für Teilen. Und wenn du da siehst, was es für Möglichkeiten gibt, einfach Sachen zu lernen, indem du halt 100 YouTube-Videos schaust. Musst ja keinen Quatsch schauen, kannst du auch Sachen gucken, die dir irgendwas beibringen. Und das macht er. Sind alle auf Englisch. Das heißt, er lernt nebenher auch noch Englisch. Mhm. Und der andere hat gerade Python gelernt mit 12, weil er seine Fußballtabellen damit besser verwalten kann. Mein 12-Jähriger hat einen GitHub-Account. Das, also tut mir leid, ja klar, ich bin IT-Papa, aber das ist das, was mich fasziniert. Aber jeden Tag, dass ich mich als Nächste, ich freue mich jetzt drauf, dass ich nach dem Bier, das wir zusammen trinken, zu den Jungs gehe und mit denen spielen kann.
Wunderbar.
Ja, und natürlich mit einem Lernthema, gell? Großartig, der Ramin.
Ja. Tut mir leid.
Dafür nicht, um Gottes Willen. Herzlichen Dank. Super inspirierend. Danke.
Schön war's. Lehrreich. Tut es für mich. Für euch hoffentlich auch und die uns wieder zugehört haben. Danke dafür. Danke, lieber Rami, dass du da warst.
Gerne.
Danke für deine Zeit. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge drehen.
Nichts dagegen.
Ich hoffe, dir hat's mit Mikro gefallen und trotzdem haben wir ein gutes Gespräch gehabt. Ich bedanke mich, Philipp, auch bei dir und wünsche allen einen wunderschönen Mittwoch.
Auf bald. Danke, Ramin. Danke, ja. René.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.